Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von unserem CNXD-Podcast. Heute habe ich zu Gast Patrick Schomacher. Wir sprechen über künstliche Intelligenz in verschiedener Hinsicht. Und bevor ich jetzt hier weiterrede, geht das Wort direkt an dich, lieber Patrick. Was hat dich eigentlich zu dem Thema KI gebracht? Und sag doch mal, wer du eigentlich bist.
Hallo Jochen, ich freue mich, heute hier sein zu können. Und das ist eine sehr gute Frage, da gehe ich gern drauf ein. Wenn wir über KI sprechen, dann bietet es sich allgemein an, zu unterscheiden zwischen der Zeit vor ChatGPT und der Zeit nach ChatGPT. Und das spiegelt sich auch in meinem Lebenslauf, in meiner Laufbahn wieder. In dieser Zeit vor ChatGPT war ich für unterschiedliche Unternehmen tätig, wie Audible, Beiersdorf, JCDecaux. Und dort in der Regel für Themen wie Daten, Analysen, allgemeines Wachstum verantwortlich. So, und in diesem Kontext, da gab es immer schon viele Berührungspunkte zur, nennen wir es die erste Generation von KI. Maschinelles Lernen, Machine Learning. Und dazu kann ich gleich auch ein Beispiel erzählen, was man sich darunter vorstellen kann. Dann kam aber die Zeit nach ChatGPT, das war ja so Ende 2022, wo innerhalb von 2 Monaten also dieses neue Tool mehr als 100 Millionen Nutzer gewonnen hatte. Und zu diesem Zeitpunkt war ich für die Business Operations für ein E-Commerce-Unternehmen verantwortlich. Das war hauptsächlich Einkauf und Vertrieb. Und in dem Kontext gingen die ersten Monate vollkommen an mir vorbei. Bis der damalige Geschäftsführer zu mir sagte, was ist das eigentlich, dieses ChatGPT? Und kann da nicht mal jemand ein Training zugeben? Und das war der Moment, das weiß ich heute noch, den Raum, den Augenblick, wie ich das Thema an mich gezogen habe. Und dann habe ich mich eingearbeitet in den nächsten 1-2 Monaten und das Training gegeben. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal eine Ahnung bekommen, an was für einem Moment wir Menschen als Gesellschaft heute stehen. Und nachdem ich das Training gegeben hatte und wir das Unternehmen dann auch schon verkauft hatten und ich dort gar nicht mehr tätig war, ich hatte mir ein paar Monate Zeit genommen, um ein Buch zu schreiben, um den zweiten Schwarzgurt im Taekwondo zu machen, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Da bekam ich Anfragen. Da hieß es dann, ja, du machst doch KI, du hast doch da schon Trainings gegeben, kannst du nicht auch mal zu uns kommen? Und ja, so aus einem Training wurden mehrere Trainings, aus Trainings wurden dann Projektanfragen, wo man dann zusammengearbeitet hat. Und parallel fragte mich ein sehr guter Freund, ob ich das nicht im Rahmen seiner Unternehmensberatung, der Stratfield Group, machen könnte. So, das hat mich sehr gefreut, ich habe das auch bejaht. Und so bin ich in dem angekommen, was ich jetzt tue, nämlich Unternehmen zu beraten, zu unterstützen im Einsatz und in der Nutzung von KI.
Lieber Patrick, vielen Dank. Da haben wir einen guten Einblick bekommen. Ich komme nochmal zurück. Du hattest gesagt, du hast ein Beispiel, das du uns noch erzählen willst, zum Thema Machine Learning. Ich bin gespannt. Erzähl mal.
Ja, Machine Learning, das klingt ja sehr komplex und tatsächlich ist es das auch. Aber so von den Cases her muss man jetzt gar nicht an selbstfahrende Autos denken, die ja heute auch schon in verschiedenen Städten auf der Welt fahren und auch damit verbunden sind. Es gibt ein ganz schönes Beispiel hier auch aus Deutschland, das ist das Münchner Hofbräuhaus. Und das Münchner Hofbräuhaus, was man nicht unbedingt weiß, ist, an Spitzentagen haben die bis zu 30.000 Menschen, die verköstigt werden müssen, an einem Tag. Und das ist natürlich ein enormer Aufwand, die Logistik vorzuhalten, den Einkauf zu tätigen. Und vor dem Hintergrund hat man dort ein Modell entwickelt, das basierend auf den Daten der letzten Jahre, die es ja gibt, eine Prognose erstellt. Und dieses Datennehmen, Prognose erstellen, das ist das, was für Machine Learning typisch ist. Damit sind sie in der Lage, die Besucher der nächsten Tage abzuschätzen. Und zwar anhand von beispielsweise der Temperatur, dem Wetter, ob es allgemein regnet, der Frage, ob der lokale Fußballverein Bayern München spielt oder auch wie viele Flüge aus Asien eintreffen. So, das sind alles so die Daten, die dann einfließen und anhand dessen kann man dort sagen, mit einer Sicherheit von 95%, wie viel Mahlzeiten eingekauft und zur Verfügung gestellt werden müssen.
Das ist ein wirklich gutes Beispiel und ich kann mir vorstellen, wenn du dann in einem Unternehmen bist und denen ja auch Vorteile von KI vorstellst, dass das einleuchtet. Wie geht es ab? Du gehst in ein Unternehmen, du machst diese Trainings. Das sind ja im Grunde zwei Gruppen, zwei Zielgruppen. Einmal die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst, die Führung dieser Unternehmen und dann natürlich die Mitarbeitenden. Wie erlebst du deren Bereitschaft?
Ja, das ist eine sehr gute Unterscheidung. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Ich glaube, voranstellen muss man erstmal, dass es sehr unterschiedliche Unternehmen gibt, die auch unterschiedlich weit sind, vom Start-up in Berlin bis hin zum Mittelstand außerhalb der Großstadt oder bis zum Konzern. Also je nachdem, wo man ist, ist das ganz unterschiedlich. Aber allgemein gilt genau diese beiden Perspektiven und gerade im Mittelstand, wo ich viel tätig bin, da sehen die Unternehmer den Bedarf und die Notwendigkeit für das Thema KI. Man ist sich bewusst, dass gerade etwas passiert, was viel verändern wird und diese Veränderung selbst lässt sich schwer einschätzen. Aber das ist nicht so, dass diese Potenziale unbekannt sind. Tatsächlich sind sich die Unternehmer und Geschäftsführer dessen bewusst. Aber das Tagesgeschäft, gerade in diesen Jahren, lässt nicht viel Raum, um damit zu arbeiten. Insofern ist es durchaus sinnvoll, sich da erstmal jemand zu holen, der da überhaupt erstmal die Basis herstellen kann. Und dann kommt die zweite Seite, das sind die Mitarbeiter. Da gibt es in der Regel drei Gruppen. Es gibt immer Mitarbeiter, die schon tief im Thema drin sind, die sich damit auch privat auseinandersetzen. Und das ist in der Regel so 10-20%. Also wenn ich die Frage stelle, egal wo ich bin, wer fühlt sich denn bereits als Experte? Das sind immer so 10-20%. Und ich habe längere Zeit immer gedacht, was tue ich eigentlich, wenn alle die Hand heben? Aber das ist nie passiert bis heute. Und dann sind so etwa 40%, das ist der Mittelteil. Ne? Die nutzen KI vielleicht öfter im Rahmen eines Tools oder allgemein so alle paar Tage mal, um damit zu arbeiten. Und dann gibt es so etwa ein Drittel, die haben nicht viel mit KI zu tun. Und das deckt sich auch mit Studien, die über verschiedene Länder hinweg geguckt haben, wie viel Prozent der Bevölkerung überhaupt mit KI umgehen und damit in der Lage sind zu arbeiten. Das ist auch etwa ein Drittel für Deutschland. Und damit sehen wir übrigens gar nicht so schlecht aus. Und dieser Teil, die Menschen, die da noch gar nicht so richtig eingestiegen sind, mitzunehmen und dann einen einheitlichen Wissensstand zu schaffen, das ist die erste große Herausforderung, der man begegnet in dieser Art von Unternehmen. Und um Gedanken zu Ende bringen, das ist auch die wichtige Basis, dass man überhaupt das Verständnis schafft, erklärt, was gerade passiert, diese Grundlagen einmal kompakt weitergibt, um dann die Leute auch beieinander zu haben, um gemeinsam in eine Diskussion einzusteigen. Weil das ist dann die zweite Herausforderung. Oft ist das Thema an Einzelpersonen gekoppelt oder einzelne Abteilungen. Aber diese Bereitschaft, gemeinsam vorwärts zu gehen, die entsteht dann in diesem Moment.
Du triffst dabei ja auf ein breites Spektrum an Altersgruppen. Wie erlebst du die Bereitschaft, sich wirklich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen? Jung zu alt?
Also die Jungen benutzen alle KI. Da darf man sich nichts vormachen. Aber es ist nicht so, dass die Älteren von uns KI nicht benutzen. Es sind einfach weniger im Durchschnitt tatsächlich. Und das sieht man auch in Unternehmen. Und ich hatte letztens in einem Training, da kam eine ältere Dame auf mich zu, die hatte schon vorher gesagt, dass sie noch nie mit KI gearbeitet hat und kam danach zu mir und hat gesagt, das war toll. Ich habe jetzt viele Ideen, was man machen könnte. Ich will das alles ausprobieren. Und das ist natürlich ein Moment, wo man sich dann auch freut über solche Erlebnisse. Und das sehe ich schon, also das ist definitiv eine Altersfrage, aber da kann jeder vorangehen. Und ich kann sogar meinen Vater ins Feld führen, der älter ist als ich. Und in der Zeit, wo ich noch nicht mich mit KI, also ChatGPT, auseinandergesetzt habe, da kam er zu mir und sagte, das musst du dir anschauen. Du musst da sofort einsteigen. Insofern, das kann jeder, sich damit auseinandersetzen.
Jetzt gibt es eine ganze Reihe sehr guter Beispiele, warum uns KI helfen wird. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, auf die wir treffen. Wo siehst du die großen Herausforderungen im Kontext KI?
Ich denke, da muss man auf drei Ebenen gehen. Das eine sind die Menschen selber, das andere sind die Organisationen, in denen sie tätig sind und das dritte ist die Gesellschaft, in der wir uns alle bewegen. Und KI wird auf all diesen Ebenen Herausforderungen stellen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über das Erste gesprochen, die Einzelnen und die Organisationen. Und hier sind es auch häufig, es ist der erste Schritt, der getan werden muss, in das Thema rein. Und dann die Frage, wie geht man mit typischen Schwierigkeiten um? Zum Beispiel die Frage, können wir dem vertrauen, was die KI sagt? Oder ist das datenschutzkonform, was da passiert? Diese Punkte lassen sich alle lösen, denen kann man begegnen. Dafür braucht es aber dann ein Stück weit auch Strategien, die aber auch kein Hexenwerk sind, die also die Menschen sich auch aneignen können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir aber die Gesellschaftsebene. Und wenn man da jetzt mal überlegt, es ist bekannt, dass Arbeit einfacher wird, dass Tätigkeiten, viele Tätigkeiten, anders als in früheren industriellen Revolutionen, viele Tätigkeiten schneller erledigt werden können. Das heißt, mehr Arbeit kann erledigt werden mit weniger Menschen grundsätzlich. Und die Frage ist, wohin führt das? Ja, ist das jetzt so, dass einfach die gleichen Menschen mehr erreichen oder ist es so, dass weniger Menschen gebraucht werden? Und dann ist auch die Frage, was bedeutet das eigentlich? Was würde es bedeuten, wenn wir mit weniger Ressourcen all das, was die Gesellschaft grundsätzlich braucht, für uns schaffen könnten? Das ist ja erstmal eine sehr positive, Situation. So, und ich sehe häufig Menschen, die mir auch begegnen und sagen, ich habe da ein bisschen Unbehagen, werde ich überhaupt noch gebraucht? So, das ist diese Ebene, aber da muss man vorangehen, weil wir uns im größeren Bild in eine Situation reinbewegen, die sehr, sehr positiv für uns sein könnte. Aber damit das passiert, müssen wir darüber sprechen. In der Politik, aber nicht nur in der Politik, das ist nichts, was man einfach abgeben kann, da passiert auch wenig im Moment, sondern diese Diskussion müssen wir auch selber führen und dann einfach mal überlegen, wie wollen wir eigentlich leben?
Was würdest du jetzt jemandem sagen, kommt ein junger Mensch zu dir und sagt, ach Mensch, ich weiß eigentlich gar nicht, da werden bestimmte Berufsbilder wahrscheinlich verschwinden, was soll ich überhaupt noch tun, hat doch irgendwie gar keinen Zweck. Was gibst du dem für einen Tipp?
Also erstmal muss man das aufnehmen. Das ist eine schwierige Situation, ohne Zweifel, wenn man sich darin befindet. Und immer wenn man sich in so einer Situation befindet, dann wirkt die auch so, als löst die sich nicht. Als hat diese Situation kein Ende. Aber faktisch ist das nicht die erste Situation, in der es für Teile der Gesellschaft vielleicht auch nicht so gut ging und auch die Perspektiven schlecht waren. Aber diese Situationen haben sich immer bisher gelöst. Und in solchen Momenten, und das rate ich Menschen auch, muss man vorangehen. Weil die Möglichkeiten, die man heute hat, sich selber fortzubilden, sich neue Fähigkeiten anzueignen, die hat es nie gegeben. So die Situation, wie sie heute ist, das hat es nie gegeben. Und ich sehe es bei anderen, ich kann es aber auch von mir sagen, man kann ein Buch schreiben. Man kann sehr schnell herausfinden, wie man mit bestimmten Tools, Software arbeitet. Man kann programmieren, man kann mit Designs arbeiten, also Tätigkeiten, die man gar nicht gelernt hat. Die Türen stehen überall offen. Und im Internet gibt es überall Anlaufpunkte, wo man sich dieses Wissen aneignen kann. Und mein Ratschlag ist, dort voranzugehen, persistent einfach weiterzugehen, sich die Fähigkeiten anzueignen. Einen gewissen Durchhaltewillen muss man dabei mitbringen und dann wird sich das lösen.
Lass mich den Begriff Durchhaltewillen aufgreifen. Du hast vorhin gesagt, du hast deinen zweiten Schwarzgurt in Taekwondo gemacht. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz besondere Sportart ist, die natürlich auch mit einem gewissen Mindset zu tun hat. Sag doch mal, wie kamst du dahin und wie hat es dich über die Jahre begleitet?
Ja, ich habe angefangen, Anfang des, zu meiner Studienzeit in Dresden. Da bin ich da vorbeigegangen und das war ein sehr schönes Dojo mit Parkettboden, Spiegelwänden, Fensterwänden, überall dekoriert. Das war sehr, sehr schön und ich wollte das eigentlich immer schon machen als Kind, habe das aber nie getan. Und dann habe ich vor über 20 Jahren mich dort hineinbewegt und seitdem mache ich das. Es gibt bei uns den Satz Commit to the Spirit of Excellence. Und ich glaube, das ist das, was für ganz viele dieser Kampfkünste gilt. Wobei ich einmal unterscheiden muss, wir haben ja Kampfkunst und Kampfsport. Das, was ich mache, ist Kampfkunst. Das ist ohne Kontakt. Das andere ist Mir hat mal jemand gesagt, man kann sich das so vorstellen, Kampfsport, da geht es darum, dass man so mit zwischen 20 und 30 auf dem Leistungshöhepunkt ist, die Goldmedaille macht. Kampfkunst ist das, was man sein Leben lang macht, um auch gesund zu bleiben und fit zu bleiben. Und da bin ich drin. Und natürlich fließt das, wie wahrscheinlich alles, was man über sehr lange Zeit macht, das wird dann Teil der Persönlichkeit. Und da geht es einfach durch die Art und Weise, wie die Übungen durchgeführt werden, durch die Zusammenarbeit in der Gruppe mit den anderen, da fließen bestimmte Dinge in einen hinein. Und wenn ich an diese Prüfung zurückdenke, für den zweiten Dan, das war schon sehr herausfordernd. Und da weiß ich auch noch, wie der Großmeister dann sagte, gut, weitermachen, es tut jetzt weh, weitermachen. Ich bin da auch nicht rausgekommen aus der Situation, das weiß ich auch noch. Aber am Ende geht es dann eben doch. Und ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich für so alle Künste gilt. Das kann ja auch Musik sein, das kann ja auch Malen sein oder etwas anderes. Dieses Gefühl, dass man zu Hause ankommt, sobald man sich damit beschäftigt. Das ist etwas sehr Schönes, was mich schon lange begleitet.
Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Bogen auch zu diesem Weitermachen. Gerade auch, wenn man heute anfängt mit einer Berufsausbildung. Es ist durchaus möglich, dass sich das in den Jahren verändern wird. Man macht weiter, man hat neue Chancen, man geht durch neue Türen. Und deswegen, lieber Patrick, ich könnte noch eine halbe Stunde oder Stunde mit dir weiterreden und ich hoffe, das setzen wir auch zu einer anderen Gelegenheit fort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all diese Einblicke. Hat mir persönlich viele Informationen gebracht, die ich jetzt auch noch gar nicht so gesehen und erwartet hatte. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank und bis hoffentlich bald.
Jochen, das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte etwas beitragen.